Mit den Klängen von La Mer in dieser besonderen Version von Pure Desmond schwimmen wir heute in eine neue Folge von Übers Meer, dem One and Only Mare Podcast mit The One and Only Mare Herausgeber, Chefredakteur Mare Marissimo, Nikolaus Gelb. Grüße dich.
Und der unvergleichlichen, immer gut gelaunten Katrin Krämer.
Hallo. Wie ist dein augenblicklicher Zustand? Nico, guckst du ein bisschen verschwommen in die Welt oder hast du klare Sicht?
Ich habe klare Sicht. Meine Brille ist geputzt und mir geht's gut und ich freue mich jetzt vor allem auf einen großen Schwung.
Ja, so soll es sein. Unser Gesprächsgast ist heute leider nicht bei uns in der alten Fischräucherei, nicht physisch anwesend im FX1-Studio von Kai Poppe in Hamburg-Ottensen, sondern per Internetleitung aus Marburg zugeschaltet. Hallo Nathalie Pohl.
Hallo.
Wenn Hörer und Hörerinnen jetzt vielleicht nicht sofort was mit deinem Namen anfangen können. Es ist natürlich völlig unmöglich, das wollen wir natürlich ändern heute und wir können jetzt mal raten lassen, was deine Profession ist, die Profession, die dich mit dem Meer und deswegen ja mit uns verbindet. Bei Was bin ich ging das ja immer mit der sogenannten typischen Handbewegung, die das Rateteam dann mit den verbundenen Augen ja nicht sehen konnte, aber die Zuschauer an den TV-Endgeräten. Wir können die jetzt natürlich alle nicht sehen, Nathalie, wenn du eine typische Handbewegung machst, aber wenn du eine machen würdest, beschreib mal, welche wäre das?
Dann wäre das auf jeden Fall eine Schwimmbewegung und auch auf jeden Fall die Kraulbewegung. Und ja, das ist das, was ich mache.
Kraulbewegung, gibt jetzt so viele verschiedene Arten, aber damit können wir es auch verraten. Du bist extrem Freiwasserschwimmerin. Das ist ja schon mal wirklich was. Nico, wie würdest du deine Qualitäten als Schwimmer bezeichnen?
Die sind gar nicht so schlecht. Ich habe mich immer als guten Brustschwimmer bezeichnet, bis mir meine Mitarbeiterinnen dann mal einen Schwimmlehrer geschenkt haben, also Stunden beim Schwimmlehrer, und ich das Kraulen wirklich gelernt habe. Und das dauerte dann lang. Ich habe viele Jahre jeden Tag geschwommen. Und darum kann ich ein bisschen einschätzen, was es bedeutet, länger zu kraulen, weil ich dann noch auch 1, 2, 3 Stunden auch an Grenzen gekommen bin. Aber natürlich nicht mit Speed, sondern nur so ganz langsam. Und was Nathalie macht, beeindruckt mich umso mehr. Das ist ja immer, wenn man ein bisschen Kenntnis von etwas hat, dann wächst der Respekt vor den wirklichen Expertinnen.
Ja, Nathalie, ja, weil du schwimmst ja nicht nur 1, 2, 3 Stunden, was ich schon wirklich für mich als viel zu lang einordnen würde, sondern 15 Stunden zum Beispiel am Stück, ne?
Genau, 15 Stunden, 5 Minuten war jetzt mein letztes Schwimmen, was ich gemacht habe in Hawaii. Und das war aber auch das Längste, was ich jemals geschwommen bin, 15 Stunden, 5 Minuten.
Aber dieses Extremschwimmen, das bezieht sich ja eben jetzt nicht nur auf die Anzahl der Stunden, die du schwimmst, sondern auch auf die extremen Anforderungen, die die Strecken haben, die du da durchkraulst. Was ist eine extrem Freischwimmerin? Kannst du uns mal aufklären?
Genau, also das ist natürlich eine vielseitige Sache, aber was mein Ziel ist, das heißt 7 Oceans, und das sind eben an Anlehnung an die 7 Summits, also an die 7 höchsten Berge der Welt, wurde das gegründet, und das sind 7 Meerengen auf der Welt verteilt auf 5 Kontinenten, und das gilt eben alle 7 zu durchschwimmen. Ich habe jetzt 5 von den 7 geschafft, also 2 fehlen noch. Und ja, das sind so die härtesten zu durchschwimmenden Meerengen, die es auf der Welt gibt. Unter anderem zum Beispiel den Ärmelkanal. Ich bin jetzt gerade aus Hawaii wiedergekommen im August. Am 17. August habe ich meine 5. Etappe geschafft. Das ging von Molokai, also einer Insel in Hawaii, nach Oahu, da wo Jurassic Park gedreht wurde. Da war dann das Ziel. Da geht es eben darum, einfach diese 7 Meerengen zu durchschwimmen.
Das war der Kaiwi-Kanal, oder? Den du jetzt
genau, das war in Hawaii, das war der Kaiwi-Kanal oder Molokai Channel genannt. Genau, das war jetzt mein letztes Schwimmen.
Du sagst jetzt 7 Summits, aber du bist ja schon vorher geschwommen im offenen Meer. Also es ist ja nicht nur, dass du genau diese 7 Summits schwimmst, sondern an sich die Lust entdeckt hast am Schwimmen, aber dann eben nicht nur am Kachelzählen im Pool, sondern die Lust am draußen Schwimmen. Wie ist das gewesen? Also wir alle haben ja irgendwo, die meisten von uns, Schwimmunterricht gehabt und hatten dann Kontakt im Schwimmbad, und dabei blieb es dann auch. Man hat ein bisschen im Schwimmbad geschwommen und vielleicht im Urlaub mal ein bisschen am Strand, und bei dir nicht. Was ist da, was ist bei dir anders passiert? Aber,
ja, bei mir ist eigentlich, also das hat schon ganz früh angefangen. Also ich habe auch wie jedes Kind einen Schwimmkurs machen sollte, habe ich auch einen gemacht. Und ich habe nach dem Schwimmkurs eben gemerkt, dass irgendwie das mir super viel Spaß macht. Ich glaube, ich war 5 Jahre alt, als ich den gemacht habe. Und bin auch seitdem tatsächlich im Wasser unterwegs. Und damals bin ich eben jahrelang im Becken Wettkämpfe geschwommen, war jedes Wochenende in irgendeiner Schwimmhalle in Deutschland oder in Europa unterwegs. Habe also wirklich meine komplette Jugend gemacht, die komplette Schulzeit. Und eben auch da schon gelernt, was es heißt, eben vor der Schule zu trainieren, nach der Schule Hausaufgaben im Auto zu machen, auf dem Weg zum Training. Also Schwimmen begleitet mich schon mein Leben lang. Und irgendwann kam dann natürlich der Punkt, der kam eigentlich durch ein Buch, was mir meine Eltern geschenkt haben. Das heißt Die Eismeerschwimmerin. Und das Buch handelt davon, dass eben eine Frau unter anderem auch den Ärmelkanal durchschwimmt. Und das hatte ich damals, glaube ich, geschenkt gekriegt. Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Ich glaube 12 oder 13, und habe das da das erste Mal gelesen und fand das da schon super beeindruckend. Aber natürlich mit 12 war das irgendwie so ungreifbar, jetzt den Ärmelkanal zu durchschwimmen, und habe es dann auch erstmal zur Seite gelegt. Und tatsächlich habe ich es dann, als ich deutsche Meisterschaften gehabt habe im Becken und so und auch Abitur, und dann hat man sich so gefragt, okay, wie geht's weiter? Und dann habe ich dieses Buch nochmal gelesen, vielleicht auch mit einer anderen Sichtweise dann, und habe mir dann überlegt, okay, vielleicht kann ich es ja auch schaffen, den Ärmelkanal zu durchschwimmen.
Wie und alt ja, warst du da, als du dachtest, das kannst du schaffen? Das war, glaube ich, Lynn Cox, ne?
Lynn Cox, ja genau, die hat das Buch geschrieben. Und ja, als ich das dann nochmal gelesen habe, also aufmerksamer gelesen habe, mit der Intention, das wirklich anzugehen, da war ich, glaube ich, 16 oder 17. Und dann hat es ja nochmal 2 Jahre gedauert, bis dann wirklich mein erster Ärmelkanalversuch stattgefunden hat.
Was war es in dir, dass du dachtest, das bedeutet vielleicht noch ein bisschen mehr als nur, wie Nico so schön sagte, Kachel zu zählen im Schwimmbad, was du bis dato immer gemacht hast? Was hat dich da gereizt?
Ja, das war so ein schleichender Prozess. Also Schwimmen habe ich ja schon immer geliebt. Und ich wollte eben auch auf gar keinen Fall aufhören mit Schwimmen. Und dann war eben, war so das große Ziel, war der Ärmelkanal. Und dann, als ich dann angefangen habe, auch mein Training komplett umzustellen, weil das sind dann, klar, es ist dieselbe Sportart irgendwo, aber Beckenschwimmer und Freiwasserschwimmer, das sind schon normal, das sind komplett 2 unterschiedliche Welten letzten Endes. Und ja, als ich dann damit angefangen habe, mein erstes, so war ja der Bodensee, den ich dann vor dem Ärmelkanal durchschwommen habe. Und da habe ich schon gemerkt, dass man da viel freier und auch nicht so beschränkt ist wie jetzt im Becken. Und man ist von so vielen Dingen abhängig, auch von der Umwelt, von der Natur, was die Natur einem an dem Tag gibt. Und ja, das hat mich irgendwie direkt beeindruckt auch so. Und auch das Gefühl, ich mochte es irgendwie schon immer so ein bisschen von mir selbst abhängig zu sein und meinen Leistungen. Also dass ich eben, so wie ich halt drauf bin an dem Tag, so wird auch dann letzten Endes die Leistung sein. Aber es war schon immer irgendwie mein Ding.
Das heißt aber, du hast auch im Schwimmbad schon immer gekrault und nicht Rückenschwimmen gemacht, oder es gibt ja verschiedene Disziplinen. Also das Glück war dir hold, dass du von Anfang an gekrault bist, weil mit Rückenschwimmen wärst du wahrscheinlich nichts geworden im Freiwasser. Sehe ich das richtig?
Ja, genau. Also das Freiwasserschwimmen ist ja alles im Kraul. Gerade auch wegen der Sicht, weil ich sehe ja leider beim Rückenschwimmen im Meer, sehe ich leider nur den Himmel. Ich bin tatsächlich damals auch natürlich über die ganzen Jahre auch mal Rücken geschwommen. Und 200 Meter Rücken war eigentlich immer so meine Lieblingsstrecke damals. Aber natürlich auch schon die längeren Strecken in Kraul, also 800 Meter, was halt das längste dann im Becken letzten Endes war.
Und wenn du sagst, du hast dann den Bodensee durchschwommen, du musst doch vorher auch schon mal ein bisschen, also nicht nur in Freizeit, sondern wettkampfmäßig im Meer geschwommen sein, um überhaupt zu wissen, ob das überhaupt was für dich ist. Oder war das tatsächlich so, dass du zuerst mal einfach vom Becken dann in den Bodensee gesprungen bist und gesagt hast, yippie-yay, oder hast du das vorher schon mal irgendwo ein bisschen probiert?
Nee, tatsächlich habe ich das noch nie probiert. Es war all in. Also ich habe damals...
Okay, jetzt wird einiges klar.
Nee, ich habe damals, ich habe halt gedacht, okay, Schwimmen ist Schwimmen. Jetzt 8 oder 10 Jahre später sehe ich das ein bisschen anders. Aber ich glaube,
Das ist die Jugend.
Da war ich jung und habe halt gedacht, okay, Schwimmen im Becken oder im Meer wird schon irgendwie das Gleiche sein. Aber natürlich, ich habe so viel gelernt, auch für den Ärmelkanal damals. brauchte ich ja auch ein 6 Stunden Qualifikationsschwimmen, um überhaupt zugelassen zu werden, um den Ärmelkanal zu versuchen. Und damals, das kann ich mich noch dran erinnern, das habe ich damals auf Mallorca gemacht, habe mich ein bisschen so im Internet gelesen, wo man das machen kann. Habe ich was gefunden und dann, das hat stattgefunden im April auf Mallorca. Und ja, dann habe ich mir wirklich einfach einen Flug dahin gebucht mit meinem Trainer und wir sind dann dahin geflogen und dann war es natürlich so, dass die Wassertemperatur muss für den Qualifikationsschwimmen unter 16 Grad sein und man muss eben 6 Stunden am Stück schwimmen, um zugelassen zu werden. Und ich bin dahin gefahren und dann war es so der erste Tag, so noch mit 10, 12 anderen Leuten, die aber schon viel, viel mehr Erfahrung alle hatten im Freiwasser. Und dann bin ich dahin gefahren und bin ins Wasser gegangen und es hatte irgendwie 15,5 Grad. Ich habe wirklich gedacht, mein Herz bleibt stehen und das war dann schon so ein Moment, weil ich davor ja nie wirklich Kontakt zu so kaltem Wasser auch hatte, wo ich gedacht habe, okay, das ist vielleicht irgendwie ein bisschen zu krass, was ich mir da jetzt vorgenommen habe.
Aber immerhin sind wir noch auf Mallorca. Das ist ja vielleicht dann nochmal so Mittelmeer-Feeling, nochmal was anderes. Dann der Ärmelkanal. Ich meine, wenn du da schon geschockt warst, wie ging es dir denn, als du den Zeh zum ersten Mal in den Ärmelkanal getunkt hast?
Ja, also ich bin davor auch 2-mal noch nach Dover gefahren, um direkt vor Ort mal zu trainieren, bevor ich das angehe. Und ja, ich sag mal, als ich dann das erste Mal da in Dover nachts um 2, glaube ich, war es, am Strand stand und der Ärmelkanal so vor einem liegt, da geht einem natürlich viel durch den Kopf, was man sich da jetzt vorgenommen hat. Aber eigentlich, man denkt gar nicht an so super viel. Also ich war super aufgeregt auch tatsächlich. Es war ja so das erste große Schwimmen, also jetzt längere Schwimmen. Und ich wusste ja gar nicht, was jetzt so 100% auf mich zukommt. Und damals muss man dazu sagen, das war ja auch mein erster Ärmelkanalversuch. Der wäre ja leider fast gar nicht so gut ausgegangen. Ich war ja danach auch Wochen im Krankenhaus.
Du musstest abbrechen, ne?
Genau, ja.
Was war da passiert?
Ja, mehrere Sachen. Aber zum einen hatte ich so 6 oder 5, 6 Wochen vorher habe ich eine Mandelentzündung gehabt und habe dann Antibiotika eine Woche genommen. Und dann ging es mir eigentlich auch wirklich wieder gut. Und ich habe natürlich auch davor super viel trainiert. Weil man hat ja eben nur diesen einen Zeitraum im Jahr, diesen sogenannten Slot, der ist ja dann nur 6 bis 8 Tage, wo man wirklich schwimmen kann. Auch wegen der Wassertemperatur ist es dann nur der August, September vielleicht noch. Und dann wollte ich es natürlich unbedingt probieren, aber habe dann halt während des Schwimmens auch nicht wirklich gemerkt, dass es mir nicht wirklich gut geht oder dass ich nicht zu 100% fit war oder mich nicht richtig auskuriert hatte. Aber ich weiß tatsächlich das Ende, wie ich aus dem Wasser gekommen bin, daran erinnere ich mich gar nicht mehr so.
Du wurdest rausgefischt, richtig?
Genau. Mein Vater hat mich dann mit meinem Team aus dem Wasser geholt nach 11,5 Stunden. Dann war ich auch nicht mehr wirklich ansprechbar. Und die haben das natürlich daran gemerkt, weil ich dann auch auf Fragen, wie zum Beispiel, wie ich heiße oder so, gar nicht mehr antworten konnte. Und ja, aber das war dann auch so ein Moment, wenn man dann da so im Krankenhaus nach dem Versuch ist, dann überdenkt man natürlich nochmal so ein bisschen auch, ja, was man sich da vorgenommen hat. Aber irgendwie war das dann schnell klar, dass ich es schaffen kann. Und ein Jahr später hat es ja dann auch geklappt.
Da habe ich mal eine Frage zu. Wenn du ja sehr erfahren warst im Becken und du hattest dann natürlich einen Schwimmtrainer oder eine Schwimmtrainerin im Becken, und dann hast du beschlossen, ich segle jetzt mal im Meer. Du erwähnst das Team öfters, du erwähnst deinen Vater öfters und auch einen Coach. Hattest du denn dann, als du gesagt hast, ich gehe jetzt mal ins Meer und schwimme durch den Ärmelkanal, sehr früh, eine der härtesten Rennüberquerungen überhaupt, hattest du dann einen anderen Coach? Hast du dich dann darauf vorbereitet? Hatte der Erfahrung oder hast du deinen Coach vom Becken mitgenommen aufs Meer? Klingt ja alles, ich fahre da mal Mallorca, ich mache mal Qualifikation, aber da steckt ja ganz viel im Grunde genommen dahinter an Vorbereitung, die anders ist als im Becken. Also Temperatur zum Beispiel, hast du schon erwähnt, aber auch, dass du ja nicht einfach gerade schwimmen kannst, du musst ja die Strömung ausgleichen. Wenn du im Ärmelkanal gerade schwimmst, kommst du ja nicht da an, wo du ankommen möchtest.
Ja.
Das sind ja sehr viele Details, die man plötzlich beachten muss im Meer.
Und extrem viel.
Hast du das dann dir selbst beigebracht oder hast du dann einen speziellen Coach gehabt, der dich seither begleitet oder wechselt das Team oder hast du deine 5 Superbuddies um dich rum immer oder auch nur bei den Versuchen? Also das würde mich mal interessieren, wie das ganze Coaching, auch die Entstehung dann im Meer, wie ihr euch dann gemeinsam vielleicht da vorbereitet und wer das ist.
Ja, dann fange ich vielleicht mal an so mit meinem Team. Also Damals, als ich dann gewechselt bin vom Becken ins Freiwasser, ich bin im Becken, ich weiß nicht, wie oft ich den Verein gewechselt habe, aber ich glaube, das ist, jeder Sportler weiß, wovon ich da rede. Ich glaube, es ist ja einfach der normale Lauf, dass man selten bei seinem Verein bleibt, wo man auch schwimmen lernt und man entwickelt sich ja auch weiter. Als ich dann gewechselt bin ins Freiwasser, habe ich ja sogar ein Jahr noch versucht, Beckenschwimmen und Freiwasser so ein bisschen nebenher zu machen. Habe dann natürlich recht schnell gemerkt, dass ich, im Becken geht es um Hundertstel, recht schnell gemerkt, dass ich eben diesen Speed nicht mehr aufrechterhalten kann und habe mich dann auch dagegen entschieden, im Becken weiter zu schwimmen. Weil diese Kilometer, die man da jeden Tag an Umfang schwimmen muss für diese Distanzen, natürlich irgendwo auch ein bisschen an Geschwindigkeit einbußen. Ja, das geht gar nicht anders. Und dann war auch zu dem Zeitpunkt genau der Zeitpunkt, als ich dann auch meinen Trainer gewechselt habe. Und ich habe dann mit jemandem zusammengearbeitet. Der ist heute auch noch mein Trainer, mit dem arbeite ich tagtäglich zusammen. Der kam auch vom Beckenschwimmen und wir haben uns dann irgendwie beide zusammen so weiterentwickelt und das Wissen angeeignet, was man dann eben alles im Freiwasserschwimmen vielleicht wissen muss, was man im Becken jetzt gar nicht braucht. Mhm. Und das sind so viele Dinge. Aber tatsächlich habe ich mir dann noch einen zweiten Trainer dazugeholt, der jetzt nicht tagtäglich mit mir trainiert, aber der bei meinen ganzen Ocean 7 Schwimmen immer mit auf dem Boot dabei ist, Adam Walker.
Das ist auch ein britischer Freischwimmer, der auch die Ocean 7 genau. eben schon absolviert hat, ne?
Ja, ich wollte einfach zusätzlich noch jemanden haben, der wirklich weiß, was man da bei diesen Schwimmen durchlebt. Und das kann ja nur jemand sein, der es selbst schon mal gemacht hat. Und weltweit haben eben diese Ocean 7 ja erst 21 Menschen geschafft. Und Adam habe ich damals dann kennengelernt und ja, also es war mega super gut zu dem Zeitpunkt einfach ihn kennenzulernen und wir gehen zusammen ins Trainingslager, sind zusammen auf dem Boot, wenn so ein Tag und auch mental diese Schwimmen, ich würde sagen, das ist teilweise 50-50, also die mentale Seite und auch die körperliche Seite, klar, die muss auch stimmen. Aber der mentale Aspekt, der spielt bei diesen Schwimmen so eine große Rolle, dass man da auch, also ich brauchte am Anfang da auf jeden Fall Unterstützung. Mittlerweile bin ich mental selbst stark genug, um das zu schaffen. Aber
vielleicht
damals
nicht ganz. Also ich habe gelesen, dass du bei Kaiwi am Schluss sprang einer der Coaches. War das Adam mit dir ins Wasser, um dich noch die letzten hunderte Meter zu ziehen, dich zu begleiten? Ist er da reingesprungen, um dich nochmal zu motivieren? Warst du am Ende oder war das dann einfach seine Freude, dich zu begleiten? Ist er dann gemeinsam noch in der portugiesische Galeere reingeschwommen, was ja auch nicht ganz lustig ist?
Nee, bei den ganzen, ja genau, also bei den ganzen Schwimmen ist ein sogenannter Support-Schwimmer erlaubt. Auch beim Ärmelkanal, das heißt, man muss die ersten 3 Stunden alleine schwimmen und danach kann für 1 Stunde, und dann geht es natürlich wieder 3 Stunden alleine, 1 Stunde, jemand dazu. Und das heißt Support-Schwimmer deswegen, weil man natürlich irgendwann so in seinem Rhythmus ist und es ist auch extrem hart, einfach über diese lange Zeit so fokussiert zu bleiben und sich auch nicht irgendwie durch seine Gedanken irgendwie abzulenken oder in eine andere Welt zu denken. Gerade in dem Moment muss man wirklich dabei sein. Und genau, da habe ich eben Adam, der dann mir einfach hilft, neben mir her schwimmt. Da geht es weniger jetzt um Speed, sondern einfach um auch den mentalen Aspekt, dass man eben, dass ich weiß, dass jemand neben mir her schwimmt.
Du, Nathalie, es fällt immer dieser Begriff mentale Stärke. Es klingt immer so super, es klingt irgendwie so nach Werbung und nach so einem, also so ganz klar und deutlich. Und ich würde es gerne mal hinterfragen oder fragen, was ist mentale Stärke? Also man kann gut drauf sein, man kann sich sagen, ja, das schaffe ich schon. Aber es muss doch Punkte geben, wo man zweifelt, wo man Ängste hat, wo man denkt, das schaffe ich nicht, wo der Ozean so gewaltig ist, wo auf dem Ärmelkanal plötzlich so viel Schiffsverkehr unterwegs ist, dass man Angst kriegt. Was heißt dann mentale Stärke? Wie überwindest du Schwächen und Ängste?
Ja, also diese Momente hat, glaube ich, jeder oder ich habe die auch auf jeden Fall sehr extrem teilweise auch. Ich habe die ja sogar schon teilweise, die Momente, was ja das eigentliche Extreme an der ganzen Sache ist, ist ja klar, an dem Tag selbst das Schwimmen, aber die ganze Vorbereitung und wie viel Zeit und ja, wie viel Arbeit da auch einfach reingeht. Ich weiß nicht, wie oft ich im Training letzten Endes dann mir schon durchgehe, wenn ich ein hartes Set oder so schwimme. Das mache ich jetzt dafür, um eben an dem Tag selbst weniger Probleme zu haben. Man motiviert sich da immer, also ich mache das immer so, dass ich mir so ein bisschen so, ja, so Zwischenziele einfach setze und dann immer gucke, dass ich die erreiche. Weil ich glaube, wenn man jetzt von vornherein dieses große Ganze sehen würde, den Ärmelkanal oder so, ja, das ist so ein extremes Vorhaben einfach, dass das einen auch ein bisschen abschrecken würde. Also war bei mir nicht anders. Und deswegen habe ich einfach versucht, man muss halt eben einfach an kleinere, schöne Momente denken, auch währenddessen.
An was denkst du dann?
Boah, viel eigentlich an meine Familie oder an Leute einfach, die mir helfen auf dem Weg. Und natürlich bei so Schwimmen, zum Beispiel, ich habe auch eine schöne Story, in Neuseeland waren irgendwie 2 Stunden, haben mich Delfine begleitet, die haben sogar angehalten, als ich mein Getränk genommen habe.
Nein.
Ja, und das sind dann einfach so Momente, wo, also die man auch in seinem Leben nie wieder vergessen wird, also ich zumindest nicht. Und auch jetzt in Hawaii zum Beispiel, wir sind kurz vor Sonnenuntergang gestartet, also die Sonne war noch da. Und dann, als langsam die Sonne untergegangen ist, war natürlich auch so ein Moment, wo man dann natürlich wusste, dass ich jetzt die nächsten 10 Stunden im Dunkeln schwimmen muss. Aber es war irgendwie trotzdem so ein Moment, den ich irgendwie nicht mehr vergesse, weil es einfach so, ja, es war einfach atemberaubend, da irgendwie alleine im Meer zu sein, im Pazifik. Dann geht die Sonne unter und man hat nur irgendwie einen Kajak neben sich. Ja, das sind einfach auch Momente, die schwer sind jetzt für andere irgendwie ja, zu fassen oder so. Aber es sind einfach extrem schöne Momente. Und dann, als der Sternenhimmel aufgegangen ist, und man dann halt bei seinen Trinkpausen, habe ich kurz hochgeguckt und dann, das war auch ein Sternenhimmel, so, das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, irgendwie durch, weil man ja gar keine Lichtverschmutzung hat auf dem offenen Meer. Ja, das sind einfach Momente, die mich dann natürlich motivieren, einfach weiterzumachen auch.
Ist das auch richtig Glück? Ist das ein tiefes Glücksgefühl in so einem Moment?
Ja, auf jeden Fall.
Wahnsinn. Und sag mal, du schwimmst durch die Nacht. So ganz logisch erscheint das ja einem nicht, weil ich bin auch schon nachts im Meer geschwommen, so ungefähr 10 Meter vom Strand, und dann bin ich schnellst umgekehrt.
Ja.
Es gibt ja einen Grund, warum du nachts schwimmst und nicht, weil du dann nicht für die Haie sichtbar bist oder irgend so. Es muss ja irgendwie andere Gründe geben.
Ja, nee, klar. Also ich glaube, freiwillig würde man jetzt nicht unbedingt die ganze Nacht durchschwimmen, aber der Grund ist einfach, dass nachts wirklich die Strömung extrem viel besser ist als tagsüber. Man hat weniger Strömung, man hat weniger Wellen. Das Meer ist einfach ruhig nachts und deswegen schwimmt man nachts. Also tagsüber kommen dann die Wellen dazu und das ist so ein enormer Kraftaufwand, den man sich da sparen kann, wenn man nachts schwimmt. Deswegen. Und natürlich kommt da hinzu, dass man gerne im Hellen ankommt, gerade auf der anderen Seite, wenn man da keine Energie mehr hat nach 15 Stunden. Dass man dann einfach eben an Land gehen kann oder den Felsen berühren kann.
Siehst du denn das Land vor dir? Hast du den Blick dann auch mal kurz nach vorne und siehst, da vorne ist es? Oder folgst du nur stur quasi in so einem inneren Film dem Kajak, was dich begleitet?
Ja, also ich folge wirklich nur dem Kajak. Und jetzt in Hawaii hat man auch beim Start das Ziel gar nicht gesehen. Also im Ärmelkanal an einem guten Tag kann man die andere Seite sehen, wenn wirklich kein Nebel oder wenn es wirklich richtig klare Sicht ist, dann sieht man das Ende. Aber natürlich ist es auch so, ich sag mal aus Schwimmerperspektive, wenn ich dann im Wasser bin und dann kommen noch die Wellen, selbst wenn ich den Kopf hebe. Und ich habe es auch tatsächlich in Neuseeland mal gemacht, dass ich nach vorne geguckt habe. Man bereut es sofort, weil man sieht das Ziel und dann guckt man 3-4 Stunden später wieder.
Es kommt nicht näher.
Und es kommt nicht näher.
Und das demotiviert dann, ne?
Ja.
Sag mal, apropos Wellen. Also ich habe gehört, dass man sogar beim Schwimmen seekrank werden kann, dass es gar nicht wenigen Schwimmern im Ärmelkanal passiert, dass es ein großes Problem ist. Hattest du das schon mal?
Ja, also ich hatte es tatsächlich selten, aber jetzt eben im August in Hawaii hatte ich es extrem stark. Also ich war, 6-7 Stunden war ich wirklich richtig seekrank. Es fing so nach 2 Stunden an, als dann die Sonne untergegangen ist. Also ich sag mal so, man kann da letzten Endes gar nicht so viel gegen machen. Man muss irgendwie sehen, damit zurechtzukommen, wobei das schon echt sehr kräftezehrend ist. Ich habe auch nach 6 Stunden dann angefangen, Cola zu trinken, weil ich natürlich keine... Es gibt ja heutzutage alles, Pflaster, Tabletten gegen Seekrankheit. Aber das kann ich alles nicht nehmen, weil das eben auch extrem müde machen, diese ganzen Tabletten. Und ich muss ja trotzdem weiter fokussiert bleiben. Deswegen habe ich mir, ich glaube nach 8 Stunden oder so, habe ich mal so ein Ingwer, das ist ja diese natürliche gegen Seekrankheit, habe ich dann mal genommen, aber es hat auch nicht wirklich was gebracht. Und Cola trinkt man deswegen dann, um einfach den Magen ein bisschen zu beruhigen. Man muss natürlich vorher schütteln, dass keine Kohlensäure drin ist.
Aber sind denn kleine Wellen dann das Problem oder die richtigen Brecher dann weniger? Es gibt ja verschiedene Wellenformen. Also weißt du ja, schon, wenn du reingehst, oh Gott, das kommt auf mich zu, oder ist es dann auch immer...
Ich wusste in Hawaii, dass es ein Problem sein wird, auf jeden Fall mit der Seekrankheit, weil die Wellen in Hawaii eben extrem so langgezogene Wellen sind. Im Ärmelkanal, das sind eher kleinere Wellen, die auch so ein bisschen von überall kommen. In Hawaii, das sind extrem langgezogene Wellen, die dann unter einem so lang rollen. Und ich habe das schon nach 2-3 Stunden gemerkt, dass es langsam anfing, aber als dann die Sonne untergegangen ist und man nicht mehr wirklich den Horizont auch so fokussieren bzw. angucken konnte, habe ich gemerkt, dass es eben dann losging.
Und abgesehen von den Wellen, was mir noch mehr Angst machen würde, am allermeisten Angst machen würde, es ist dir auch schon passiert, dass du mit dem Kopf zuerst in die Fäden und die Fangarme von einer Qualle schwimmst. Ich meine, es gibt ja nun die portugiesische Galeere, mit der du ja leider Kontakt hast, das ist auch kurz in Hawaii. Es gibt aber auch die Seewespe, die gibt es zum Glück nicht so oft. Die ist aber absolut tödlich. Also zwischen wirklich heftigen Schmerzen und dazu noch Angst dann, wenn es eine ganz schwere Qualle ist oder eine ganz giftige, ist das so die Hauptsorge, weil die Vorstellung, dass man einfach so mit dem Kopf voran in so ein blödes Vieh reinschwimmt, das wird mich, glaube ich, fast verrückt machen, weil du siehst sie ja nicht und sie sind plötzlich einfach, wenn du sie spürst, ist es vorbei.
Ja, also das stimmt. Ich habe mir auch in meinem Vorfeld jetzt für Hawaii, gerade weil ich ja wusste, dass dort die portugiesische Galeere zu Hause ist, ich denke mir halt natürlich irgendwie in dem Moment, wenn man jetzt so eine erwischt, man hat ja nur zwei, ja, wo man sich entscheiden muss. Entweder man schwimmt weiter mit dem Schmerz oder man gibt eben auf. Und ich hatte natürlich in meinen Nachts, wenn ich schlafe und denke ich auch oft über so Schwimmen vorher im Vorfeld viel drüber nach. Und man hat dann natürlich so einen Kontakt, ist man schon 50 Mal durchgegangen. Und natürlich kann man sowas nicht trainieren. Also hier im Hallenbad wird es schwer. Und ich habe natürlich gedacht, okay, wie stark kann der Schmerz werden? Und ich hatte jetzt in Hawaii ja wirklich extremes Glück oder Glück im Unglück, dass sie mich eben 500 Meter vorm Ziel erst erwischt hat.
Also man mögt immer beschreiben, wie so ein Tier aussieht. Ich habe keine Vorstellung, ich hatte noch keine Begegnung. Aber Nico, ich weiß nicht, ob es bei dir nur Ängste sind oder ob du auch schon mal Kontakt hattest.
Ja, ich hatte schon Kontakt. Also nicht mit der portugiesischen Galeere, aber ich schwimme sehr gerne im Meer. Also wie gesagt, nicht weit, aber einfach so im Urlaub und war immer gerne im Meer schwimmen. Und ich hatte jetzt gerade letztes Jahr einen Kontakt im Atlantik mit einer Qualle. Und wenn man dann eben auch krault und... man hat zwar diese Googles an, aber man sieht dann natürlich nicht viel. Und man schwimmt einfach rein. Und das war schon ein blödes Gefühl, in diese Qualle reinzuschwimmen.
Ist diese portugiesische Galeere denn was Besonderes? Also ich kenne natürlich Quallen mit den Tentakeln, aber ist die besonders groß?
Die ist besonders groß, besonders giftig und ist eine sogenannte Staatsqualle. Das ist nicht ein Tier, das sind verschiedene Tiere zusammen, die sich organisiert haben. Es ist auch wirklich faszinierende Biologie hinter dieser Staatsqualle, wie sie heißt. Was eben.
Doller Name, wieder was gelernt. Da habe ich irgendwie ein ganz anderes Bild.
Die sind vor allem auch wunderschön. Und zwar, dann haben sie noch eine ganz bestimmte Eigenschaft. Portugiesische Galeeren heißen Galeeren, weil sie wie ein Segel haben. Und die sind also nicht wie andere Quallen im Meer treibend unter der Wasseroberfläche, sondern die portugiesische Galeere segelt quasi. Die hat wie so ein Segel, was so ein bisschen purpur schimmert und oben im Wind steht. Und mit dem Wind treibt diese portugiesische Galeere durch die Meere, hat unterhalb dann der Wasseroberfläche diese langen Arme. Diese langen Fäden mit den Nesselzellen dran.
Also die kann gar nichts dafür, die greift nicht an, sondern die schwimmt in den Weg praktisch.
Die treibt quasi im Meer an der Wasseroberfläche. Das ist für Schwimmerinnen natürlich besonders blöde, wenn man dann in so eine Wasseroberfläche Staatsqualle reinschwimmt. Und das ist drum so diese Urangst. Und dann ist es ungefähr die zweitgiftigste Qualle. Also sind schon Menschen gestorben nach Kontakt mit der portugiesischen Galeere, wenn sie dann sehr viele Nesselzellen abbekommen haben. Also da ist die Menge dann entscheidend. Bei der Seewespe ist es dann schon fast, genügt ein kleiner Kontakt. Und da gibt es eigentlich nur noch ein einziges Meerestier, was noch giftiger ist. Und das ist der Blauring-Oktopus. Der lähmt die Atmung eigentlich sofort. Den gibt es aber nur vor Australien.
Ich habe so viele Gründe, nicht im offenen Meer zu schwimmen. Nathalie, du bist da aber, glaube ich, also wahrscheinlich brauchst du auch dafür diese legendäre mentale Stärke, um sowas alles auszuschließen. Ich meine, auch der Gedanke an den Hai unter dir, eine Urangst. Also ich weiß, bei mir sitzt die so tief und deswegen kann ich nicht so weit ins offene Meer schwimmen, weil meine Eltern Reader's Digest hatten. Du kennst es vielleicht nicht mehr, Nathalie, aber das waren früher so Sammelbände, die kamen, da waren so Weltromane drin und vor allem mit Bildern. Und vom weißen Hai war natürlich dieses entsetzliche Bild, was man immer auch auf diesen Kinoplakaten saß. Ne? Also diese Frau einsam und der weiße Hai drunter und das kriege ich nicht aus dem Kopf.
Das ist ein bisschen schade eigentlich, finde ich, dass jeder hat ja so diesen Film oder diese genau diese schlimmen Bilder immer vor Kopf.
Wenn du man nicht so, anscheinend. Du hast da keine Haiangst?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich war jetzt auch in Hawaii, vorher war ich mit Haien schwimmen, einfach auch, um vielleicht ein bisschen so die Angst zu nehmen.
Stimmt, aber ich gesehen auf Instagram, ne?
Ja, genau, aber letzten Endes, ich bin, also ich sag mir immer so, ich bin ja irgendwie auch nur in deren Zuhause. Also ich bin ja Gast eigentlich im Meer und ich muss ja auch ein bisschen so, ich meine, die leben dort und der Mensch ist so ein neues, das ist da kurz mal zu sehen, aber das gehört ja da eigentlich nicht hin und ich gehöre ja jetzt nicht ins Meer, ich bin ja kein Fisch. Und deswegen, also ich habe eigentlich schon Vertrauen ins Leben, auch in dem Moment, dass da jetzt nichts Schlimmeres passiert. Natürlich, heutzutage sichert man sich ja auch durch die ganze Technik, die es da gibt.
So erklär mal, was ist das für eine Technik?
Also, ja, ist jetzt nicht so kompliziert, aber am Kajak haben wir jetzt in Hawaii, weil im Pazifik ist ja doch Haigebiet, haben wir so ein, das heißt Shark Shield, ist wie so ein Schlauch und das baut ein magnetisches Feld, so ungefähr 3 Meter Umkreis vom Kajak, baut das so ein magnetisches Feld auf und man sagt, dass wenn man dann nah an dem Kajak bleibt, dass dann eben im Umkreis von 3 Meter kein Hai kommt.
Funktioniert.
Aber letzten Endes, ich weiß jetzt nicht, ob ein weißer Hai, wenn der wirklich angreifen will,
sich an die Stirn tippt oder ein paar.
Ob der sich jetzt daran stört, dass da ein magnetisches Feld ist oder nicht. Ja, das weiß man.
Die greifen ja zum Glück nicht aus dem Nichts plötzlich an, sondern normalerweise sieht man sie vorher, dann kann sie noch an Bord.
Ja, Moment. Ja. An Bord, dann bist du ja disqualifiziert. Dann kannst du das.
Na ja, gut, wenn du vom weißen Hai, dann brauchst du halt mal selbst Nathalie. Ich vermute, dass sie dann sagt, ich höre auf und fängt nicht an, mit dem weißen Hai zu diskutieren.
Ja, aber siehst du den? Würdest du den sehen?
Die an Bord sehen ihn, vom Begleitboot vielleicht auch.
Ne? Genau, in Hawaii gab es schon, also muss ich deswegen, darf man in Hawaii auch nicht ohne dieses Shark Shield schwimmen. Also ist von der Organisation mittlerweile auch Pflicht.
Mhm. Der Adam Walker, dein Trainer und Kompagnon, habe ich gelesen, der ist geschwommen, wo er merkte, also das tauchten plötzlich Haie auf. Und er hat immer versucht, sich das aus dem Kopf zu kriegen, diesen Gedanken, da ist kein Hai, da ist kein Hai. Er merkte aber, da sind Haie, da sind Haie. Und dann haben ihn Delfine begleitet und haben diesen Hai abgewehrt. Kann das sein? Oder ist das nur einfach eine gute Geschichte?
Nee, ist keine gute Geschichte. Ich habe schon oft mit ihm drüber geredet und man, ich habe auch schon mit André Würsing und mit allen, die eben schon da lang geschwommen sind, geredet. Und natürlich, man hat ja selbst auch, sage ich mal, selbst wenn man Vertrauen hat, jetzt nachts so ein Hai zu begegnen, ist, glaube ich, wenn es dann wirklich real wird, schon nochmal eine andere Nummer. Und sowas kann man dann wirklich auch nicht trainieren, wie man sich da jetzt verhält. Also ich meine, wenn man in der Situation dann Panik kriegt oder wie auch immer, das weiß man ja gar nicht. Man kann natürlich viel tun im Vorfeld, aber bei Adam war es wirklich so, dass ein Hai gekommen ist und er ihn auch gesehen hat. Und er hat es natürlich nicht dem Begleitboot gesagt, weil sonst ist das Schwimmen halt vorbei und nach 14 Stunden oder so, was es war ja kurz vorm Ziel, gibt es natürlich auch Schöneres, als dann rauszugehen.
Das ist super.
Aber dann sind Delfine gekommen und haben ihn dann auch wirklich begleitet. Ich glaube auch über eine Stunde und dann war der Hai auch nicht mehr zu sehen. Aber es gab natürlich schon andere Fälle oder hatte ich auch schon selbst. In Australien hatte ich auch vor Perth einen Schwimm gemacht, Rottnest Channel heißt es. Also da war auch ein Hai gesichtet und es war ein Wettkampf mit mehreren Leuten und dann wurden auch 100 Leute aus dem Wasser geholt. Und da diskutiert man jetzt auch nicht mehr rum, sage ich mal, dann geht man halt aus dem Wasser, weil wenn der Hai anfängt zu kreisen oder längere Zeit ums Boot zu schwimmen, dann muss man auch einfach handeln und nicht lange warten oder überlegen, okay, vielleicht geht er wieder. Also,
aber das ist schon so, ne? Die Regeln sind da relativ streng bei den Ocean Seven. Wenn du das Beiboot berührst, dann bist du schon disqualifiziert. Ja. Wer kontrolliert denn das?
Genau, da stellt die Organisation immer eine Person, die man dann auch extra bezahlt, den sogenannten Observer. Und der schaut dann wirklich die ganze Zeit, sitzt er da und schaut, dass man das Boot nicht berührt, misst die Wassertemperatur, schreibt auf, wie viele Armzüge man macht, um auch zu kontrollieren, ob es einem noch ganz gut geht. Was noch? Ja, er kontrolliert, dass man, ich mache ja jede halbe Stunde, nehme ich ja ein Getränk zu mir, kontrolliert, dass man das richtig macht, dass das nicht aus der Hand gegeben wird. Also man darf Sachen aus der Hand nehmen, aber dass man dann eben nicht länger jemand anpackt und ja, dass man nur einen Badeanzug anhat. Lauter so Sachen wird dann kontrolliert.
Nochmal ganz zu den Delfinen zurück. Ich glaube, das ist wirklich der beste Schutz.
Das stimmt.
Weil die einzigen wirklichen Feinde, abgesehen vom Menschen, die Haie haben, sind Delfine. Und Haie haben Angst vor Delfinen. Und wir finden ja Delfine so wahnsinnig süß. Auch weil sie dieses Grinsen im Gesicht haben, was ja kein Grinsen ist. Wir interpretieren ja nur den Verlauf des Mundes als Grinsen.
Ja.
Aber Delfine sind böse Raubtiere. Und die greifen Haie an, indem sie rammen. Die sind so wahnsinnig schnell und als Schule, die sind ja immer gemeinsam unterwegs, als Schule greifen die Haie an und Haie haben keine Chance. Haben wahnsinnigen Respekt vor Delfinen.
Aber warum greifen die dann keine Menschen an? Oder tun sie das?
Delfine? Mhm. Nee, das ist tatsächlich nicht ganz sicher. Also die essen natürlich keine großen Tiere und auch die Haie essen sie nicht. Aber sie greifen halt die Haie an, weil die Haie sonst sie fressen würden. Das ist ein Verteidigungsakt. Wenn man aber Delfine nicht angreift, dann tun sie einem nichts. Die fressen ja nur kleinere Fische. Aber grundsätzlich, der Delfin hat irgendwie ein ganz gutes Gemüt, dass er nicht größere Viecher beißt oder Menschen. Das ist ja schon ein großes Mysterium, die Delfine, dass sie auch Ertrinkenden helfen. Das ist ja alles nicht gelogen, nicht erfunden. Das ist schon seltsam. Auch wenn man Delfine sieht, die gucken einem ja ganz komisch an. Also das ist ja nicht so, dass die nur neben einem her schwimmen, sondern wenn man einen Delfin sieht, dann guckt er einem tatsächlich ins Auge. Der dreht sich dann so, dass er einem angucken kann. Ja, das ist kennst du auch, ne, Nathalie? Das ist schon irritierend.
Also in Neuseeland, ich habe es ja selbst erlebt, also es ist immer so, viele glauben einem das da nicht so wirklich, aber die haben wirklich so angehalten, als ich da war und mein Getränk genommen habe. Also wie gewartet so, war wirklich unbeschreiblich und auch, wie du auch schon gesagt hast, dass die einen so angucken. Ich bin dann weitergeschwommen logischerweise und die sind wirklich direkt neben mir her, dann auch unter mir. Dann haben sie sich auf den Rücken gedreht, einen so direkt in die Augen gefühlt geguckt. Also es war schon wirklich, kann man schwer beschreiben.
Ich vermute, sie wollten dich in ihre Schule aufnehmen.
Ja, wahrscheinlich.
Als Lehrerin. Sag mal, das sind jetzt ja so die Tiere. Wir hatten die Qualle, den Hai, den Delfin. Aber im Meer sind ja noch andere Tiere unterwegs. Also ich weiß nicht, Thunfisch oder ein Walhai, gab es sowas mal? Oder ein exotisches Meereslebewesen, dem du begegnet bist, wo du...
Ja, was auch noch richtig cool war, was im Pazifik ja so ein Phänomen ist. Ich weiß leider gar nicht, wie man das jetzt sagt auf Deutsch. Aber dass diese Baluminäers, heißt, das sind wie so Glühwürmchen. Also so sieht es aus, wenn man nachts...
Ah, die Biolumineszenz. Machen.
Genau, und wenn man dann die Hand ins Wasser taucht.
Noctiluca.
Wenn man dann die Hand ins Wasser taucht, dann, das kann man von außen nicht sehen. Das ist dann wie so ein, wie als wären ganz viele Glühwürmchen um einen rum. Das hat mich jetzt auch in Hawaii, hat mich das auch wieder ein paar Stunden beschäftigt. Also ich habe dann nach 5 Stunden oder so habe ich dieses Phänomen beobachtet, weil das wirklich extrem ist. Aber das kommt auch nicht immer vor. Das hat dann noch was mit der Mondstellung zu tun. Aber ich hatte es in meinem Schwimmen in L.A., also von Catalina zu L.A., hatte ich das auch die ganze Nacht.
Das ist eine der Strecken, ne? Der Seven Oceans, Catalina.
Genau,
Catalina. Sag mal, weil du vorhin so schön darüber gesprochen hast, dass du ja so ein Gefühl dafür hast, zu Gast zu sein im Meer beim Schwimmen, dass du genau weißt, dass die Haie da eben wohnen und du nur mal da kurz vorbeischwimmst praktisch. Ja. Empfindest du etwas wie Demut, wenn du da schwimmst? Merkst du, wie klein und unbedeutend der Mensch ist, der sich da ja tummelt, aber da eigentlich eben auch nichts zu suchen hat? Sowas, solche Gefühle, kennst du
das? Ja, auf jeden Fall. Also nach jedem Schwimmen oder auch nach jedem Training im Meer, ich weiß nicht, es erdet einen ungemein oder auch, ich habe da schon so viel für mein Leben auch draus gezogen, irgendwie da draußen mal komplett alleine zu sein und irgendwie,
Kannst du das genauer beschreiben, was das sein könnte?
Ja, es ist sehr schwer, das zu beschreiben, aber man, ja, man ist da ja so klein in diesem Riesenmeer. Also wenn man dann hier wieder zurückkommt und so die Alltagsprobleme alle wieder eintrudeln und jemand irgendwie ein Problem hat, erinnere ich mich ganz gerne irgendwie an den Ort zurück, weil da gibt's das irgendwie alles nicht. Man, ja, man ist halt komplett der Natur auch irgendwo hingegeben. Also an dem Tag selbst kann ich nicht viel machen, wenn die Natur andere Pläne hat mit mir. Dann muss ich das so einsehen. Und ich glaube, man muss auch einfach lernen. Wir Menschen neigen ja dazu extrem, immer so alles planen zu wollen oder alles so bis ins Detail irgendwie, ja, perfekt zu machen. Und an dem Tag selbst bringt das ganze Plan in gewisser Weise irgendwie auch nichts, weil die Natur macht ihre eigenen Regeln. Und ich muss mich dann ja einfach dem halt geben, was die Natur mir gibt. Also wenn die jetzt sagt, ich schicke dir jetzt hohe Wellen, dann ist es so, dann muss ich mich damit auseinandersetzen und genau. Aber vielleicht an dem anderen Tag habe ich dann halt einen guten Tag erwischt.
Es ist ja schon so, dass das eine tiefe Leidenschaft sein muss, also richtig fast ein Verlangen, weil das ja so Strapazen sind. Und das machen ja Menschen schon sehr lang. Also Mercedes Gleitze, sagt dir das was? Das ist die erste Britin, die den Ärmelkanal durchschwommen hat 1927.
Okay, aber erster Mensch, ja.
Die hat 7 Niederlagen, also 7-mal hat die aufgeben müssen beim Ärmelkanal. Und zwar also nicht die erste Frau war eine Amerikanerin,
ja.
die Gertrude Ederle,
genau.
Aber die Gleitze hat die erste Britin und das war eine Sekretärin, die hat also gar keine, die hat überhaupt keine Schwimmausbildung genossen. Und was mich so beeindruckt hat bei der, die ist 7-mal gescheitert beim Ärmelkanal, nicht aufgegeben. Mhm. Da dachte ich, was für eine, das muss ja fast mehr als Leidenschaft sein. Also bei dir ja auch. Es muss ja wirklich, es muss ja über den Ehrgeiz des Sportes oder so, wie jetzt beim Marathonläuferin oder sowas, es muss ja mehr sein noch. Also die Leidensfähigkeit und wenn du sagst, du erinnerst dich gern zurück, ist es dann wirklich fast wie so eine, ist es die Sucht danach fast, nach diesen Glücksmomenten, was dazukommt zum sportlichen Ehrgeiz, oder?
Ja, wahrscheinlich. Also ich kann einfach nur sagen, dass ich auch, also ich mache das ja das Ganze natürlich jetzt mittlerweile, ist es mein großes Ziel, die Ocean 7 zu schaffen. Aber ich habe auch damals, als ich dann trainiert habe für den Ärmelkanal, ich habe das alles, oder auch als ich klein war, ich habe das immer gesagt, so, wenn ich eines Morgens irgendwie aufstehe und keine Lust mehr darauf habe, dann höre ich auch auf damit, weil ich bin irgendwie so jemand, der gerne nur Sachen macht, die mir auch Spaß machen, beziehungsweise wo ich auch wirklich grundglücklich bin. Jetzt nicht einfach so dahingesagt, sondern was mir eben wirklich Spaß macht. Und es ist jetzt noch so, ich könnte mir jetzt zur Zeit auch wirklich kein Leben jetzt so komplett ohne Schwimmen vorstellen.
Aber wie ist es denn, wenn du, also du vergleichst ja Ocean Summits, wird ja verglichen mit den Bergsteigern, die dann die 8000er alle oder auch an 7 Kontinenten ungefähr, die 8000er besteigen wollen. Ja. Bei den Bergsteigern ist es ja so, wenn man dann alle 8000er bestiegen hat, dann kann man ja weiter mal in den Alpen bergsteigen gehen. Man muss ja nicht aufhören. Solange man körperlich in der Lage ist, gehen ja auch Bergsteiger weiter in die Berge. Wenn du die Ocean 7 hinter dir hast, es fehlen dir noch 2, dann hatte ich mir überlegt, hat die gute Nathalie nicht vielleicht Angst davor, die letzten 2 zu schaffen und zu überlegen, was kommt danach? Also, wenn du das große Ziel der Ocean 7 hast, was machst du dann? Was motiviert dich dann noch? Was ist das? Kommt da noch was? Oder?
Das, also es gibt noch eine Sache, also die ich jetzt nicht sagen kann, aber die ich gerne noch schaffen will. Und wenn ich die dann geschafft habe, ich weiß nicht, aber irgendwann, glaube ich, kommt bei jedem Sportler so der Moment, ja, wo man dann auch irgendwie sagen muss, okay, es war eine mega, mega gute, schöne Zeit, aber jetzt kommt mal eine neue Zeit im Leben.
Und was kommt, also nicht, was willst du noch schaffen, das willst du ja nicht verraten, sondern, aber was stellst du dir vor danach? Hast du da schon eine Idee? Denkst du darüber nach oder sagst du, ich lebe nur hier und jetzt und wenn es dann soweit ist, fällt mir dann schon das Richtige
ein? Abgesehen vom Sport?
Mhm.
Oder?
Ja.
Ja, es gibt natürlich, muss ich auch so sagen, ich habe natürlich viele Ideen, die leider jetzt der Sport ist ja doch sehr zeitintensiv, die natürlich auch irgendwo ist Sport auch Verzicht auf dem Level. Mhm. Hat schon damals angefangen, als die anderen irgendwie auf Partys gegangen sind und ich dann zum Training gegangen bin. Aber ich glaube, dass man dann einfach dafür mehr Zeit hat und dann auch ja, da mehr dran arbeiten kann.
Du studierst ja auch BWL, ne? Passt das irgendwie?
Ich habe BWL studiert und dann noch Sportwissenschaft studiert, aber das habe ich jetzt beides abgeschlossen. Genau.
Die großen Schwimmer der 30er Jahre, das waren ja richtige Stars, die dann, also gerade die Gleitzer hat zum Beispiel dann bis zu 12.000 Zuschauer gehabt, als sie über den Nordkanal geschwommen ist, also zwischen Irland und Schottland. Schottland, genau. Und 12.000 Zuschauer, und die haben auch ein Lied gesungen, was sie motiviert hat. Also es muss unglaublich gewesen sein, dass die sie weiter motiviert haben, indem Tausende von Menschen dann bei der Ankunft die letzten 100 Meter, ich weiß, das Shanty jetzt vergessen, was sie gesungen haben, aber die waren ja wirklich dann so Volksheldinnen. Und konnten dann auch mit Verträgen später Werbung machen. Also es gab dann richtig ein Leben danach als Werbeikon oder die Esther Williams, die hat ein Bademodel-Label herausgegeben. Das gibt's immer noch. Also sie ist gestorben 2013, Esther Williams, aber das Label gibt's noch. Schwebt dir sowas vor? Ist sowas heute noch möglich? Oder seid ihr einfach in erster Linie Sportlerinnen und seid aber nicht mehr so dieses, ja, habt ihr nicht mehr diesen Effekt, wie so eine Gleitze hatte damals?
Naja, ich glaube, ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber ich glaube auf jeden Fall, dass dieses Ocean 7, man stellt sich das, glaube ich, ein bisschen glamouröser vor, als letzten Endes ist. Das ist ja so ein kleiner Kreis letzten Endes, die das irgendwie versuchen oder dann auch letzten Endes überhaupt schaffen. Wenn man mit denen jetzt spricht oder auch ich, natürlich habe ich viele Ideen, aber die gehen jetzt, glaube ich, vom Sport dann, ich will dann auch irgendwann, wenn ich aufhöre, wirklich mit Schwimmen, will ich auch, glaube ich, ein bisschen Abstand zum Sport. Vielleicht habe ich dann auch einfach zu viel schon in meinem Leben Sport gemacht, aber ich will dann, also bei mir ist es zum Beispiel so, irgendwie ein eigenes Restaurant fände ich super cool.
Ah, irgendwas eine so richtig eigene, auf dem Land, vielleicht so im Landesinneren, vielleicht in so einem Bergdorf, kein Blick aufs Meer.
Nee, ein eigenes Restaurant und vielleicht dann auch irgendwie so eine eigene Nudel-Pizza-Manufaktur.
Genau. Now we're talking.
Sowas schwebt mir da eher vor, als jetzt im Sport dann zu bleiben. Ja, also ich habe auch von Anfang an gesagt, ich werde jetzt keine Trainerin, die sich dann an den Beckenrand stellt.
Du bist also, ja nun als Frau da auch ziemlich allein unterwegs. Also es gibt ja nicht so viele Frauen. Jetzt hilf mir, bist du die erste Frau, die dann die Ocean 7 geschafft hätte?
Nicht die erste Frau, aber zum Beispiel die erste Deutsche.
Die erste Deutsche,
und,
ja.
Genau. Also ich glaube, es haben jetzt 6 Frauen geschafft oder 7. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber... Genau.
Und ich meine, du bist erst 28, Nathalie. Du hast vor kurzem deinen 28. Geburtstag gefeiert in Portugal. Kannst du irgendwo sein und nicht schwimmen? Also wenn du am Meer bist, kannst du auch einfach draußen bleiben oder geht das nicht?
Das fragen mich immer alle.
Wie originell aber, von mir.
Ja, nee, aber das ist tatsächlich so im Urlaub oder wenn ich mal ein paar Tage frei habe, dann meide ich auch wirklich das Schwimmbad. Also ich kann dann nicht mal so zum Planschen oder so mal gerne ins Becken gehen, weil dann bin ich auch mal gern an Land. Das überlasse ich dann mal den anderen, aber danach geht es natürlich wieder los. Aber ich glaube, das wird auch mein Leben lang so bleiben, dass ich irgendwie das Schwimmbad oder auch das Meer, ich verbinde das nicht so mit diesem Urlaubsplanschen oder so. Für mich ist das irgendwie was anderes.
Ja, klar. Und träumst du manchmal von diesen gigantischen Strecken, die du schwimmst? Also wachst du auf oder wachst auch nicht auf oder von einem Traum und weißt, du hast dich abgekämpft? Begleitet dich das bis in die Träume?
Ja. Also es sind natürlich immer so Phasen. Also jetzt vor Hawaii habe ich super viel von den Quallen Kontakt. Also hatte ich jetzt ja nicht in meinem Traum, aber habe ich schon viel drüber nachgedacht. Jetzt geht es ja im Februar wieder nach Neuseeland für meinen dritten Versuch in der Cook Street. Da denke ich auch schon extrem viel jetzt drüber nach. Weil das einfach nochmal was anderes ist, wenn man schon mal dort war und dann nachts über 12 Stunden aus dem Wasser gehen muss. Und dann, wenn man dann jetzt halt wieder im Februar da auf diesem Felsen steht und das wieder alles vor sich hat, das sind so Momente, da denkt man nachts viel drüber nach.
Und freust du dich da auch drauf oder ist es mehr belastend, wenn du daran denkst?
Jetzt in Hawaii habe ich mich wirklich super darauf gefreut, muss ich sagen, weil ich ja das Jahr davor hatte ich ja leider eine Woche vorher dann Corona gekriegt und konnte nicht schwimmen und das ganze Training im Hinterkopf darf man ja nicht vergessen und deswegen freue ich mich eigentlich eher so auf den Tag selbst, dann wirklich, wenn dann alles klappt, weil wir haben schon so viel erlebt, dass irgendwie, wir sind ja auch schon in Japan, sind wir mit dem Boot vorher, bevor es überhaupt losging, sind wir gegen einen Felsen gefahren und haben es gar nicht zum Startpunkt geschafft. Ich glaube, irgendwann, wenn ich mein Buch schreibe, aber es sind dann schon eher so die Glücksmomente, die man hat vor so einem Tag.
Bist du abergläubisch? Gibt es Rituale, bevor du den Zeh ins Wasser taust? Gibt es irgendetwas, was du dir sagst, an was du denkst? Gibt es einen Talisman?
So. Das weiß ich nicht, aber bei mir ist es eher so, was ich vorher esse. Also ich esse dann, egal wann ich schwimme, esse ich vorher dann noch irgendwie Nudeln und so. Auch teilweise ist dann immer ein bisschen schwierig, so um 1 Uhr, 2 Uhr nachts noch irgendwie in diesen Hotels oder wo wir da auch immer sind, dann noch Nudeln herzukriegen oder selbst zu kochen in Japan. Aber ja, ich höre dann eigentlich sonst vorher nur Musik und bin dann eigentlich schon fokussiert auf mein Schwimmen.
Wisst ihr eigentlich, Nico weiß das vielleicht, warum gerade diese 7 Meerengen ausgewählt worden sind für diese Ocean 7 Disziplin? Was ist eigentlich das Besondere an diesen Meerengen? Was macht die dann besonders fürs zum Durchschwimmen? Die sind ja alle auch sehr unterschiedlich, glaube ich.
Ja,
unterschiedlich
jede,
gefährlich, ne?
Genau, jede Meerenge hat ja seine eigene Schwierigkeit. Also damals, als ich angefangen habe, war natürlich der Ärmelkanal so der Klassiker. Aber jetzt, 8 Jahre später oder 6 Jahre später ist es ja jetzt, sehe ich das ein bisschen anders, dass der Ärmelkanal der schwierigste Kanal auf der Welt ist. Das fängt ja an, bei dem einen sind es die Temperaturen, die super niedrig sind. Bei dem anderen ist es das marine Leben, was dort vorgeht.
Da ist ja unglaublich viel los. Ich glaube, es ist immer noch die meistbefahrene Wasserstraße der Welt, so heißt es immer. Und da hat man es doch auch mal vielleicht schlimmstenfalls mit verlorener Fracht zu tun. André Wirsig, hast du vorhin schon erwähnt, den Ocean 7 Schwimmer, der als erster Deutscher das geschafft hat.
Ja.
Und der ist, glaube ich, mal von der Europapalette am Kopf getroffen worden unterwegs.
Ja, da schwimmt ja extrem viel rum. Also ich bin auch bei meinem Ärmelkanal bin ich durch... Er hat so einen Container, so eine komplette Salatlieferung verloren. Und wenn man da halt nachts man sieht ja gar nicht, was es ist. Also in dem Moment ist es natürlich erst so ein Schock so. Und dann wird natürlich vom Boot direkt gerufen, okay, nichts Schlimmes, es ist nur Salat. Aber
super.
Oder Plastik oder was auch immer.
Aber sie hörte nur, oh Gott.
Ja.
Und sah so Köpfe schwimmen. Es sind
Glück
nur Köpfe.
Salat. Nichts Schlimmes, keine Quallenschar. Ja.
Aber ich glaube, die Meerengen wurden da relativ spontan von diesem Steven Unitones.
Also ich habe mit ihm ich habe mich mit ihm getroffen, nachdem in Japan ja leider mein erster Versuch so ein bisschen daneben ging durch die Organisation vor Ort. Da wollte er sich gerne mit mir treffen und ich habe mit ihm gesprochen, wie er denn überhaupt darauf gekommen ist. Mhm. Und Japan zum Beispiel hat er mit reingenommen, weil er eben auch eine starke Verbundenheit einfach zu Japan hat. Und er ist dann... Wie jetzt er genau auf die Strecke zwischen Hokkaido und Honshu gekommen ist, weiß ich jetzt gar nicht. Aber ich glaube, er hat dann einfach so überlegt, okay, ich würde gerne ein Schwimmen in Japan haben. Das nehme ich dann noch mit dazu. Und ja, gut, Ärmelkanal.
Also ich habe hier eine Karte vor mir liegen, wo die eingezeichnet sind. Und die sind schon ziemlich hübsch über die Welt verteilt. Ich vermute schon, dass er es nach einigen Aspekten auch geografisch ausgesucht hat, nach wärmeren und kälteren Aspekten. Also so ganz... Doof ist es nicht, weil er hat eben dann Australien, Neuseeland da unten und dann den Pazifik noch, den Kaiwi-Kanal und dann 3 Stück immerhin in Europa. Das ist schon eigentlich ganz gut ausgewählt, wenn man sich das mal so vor Augen führt, wie die klimatischen Verhältnisse sind und die geografischen Unterschiede, finde ich ziemlich ausgewogen.
Europa ist, also Ärmelkanal, klar, Gibraltar und der Nordkanal.
Der ist unfassbar schön übrigens. Da würde ich nicht durchschwimmen, da würde ich immer durchfahren wollen. Bin da einmal
den hätte meiner Meinung nach auch weglassen können, aber gut. Auch wenn er schön ist.
Warum? Was ist bei dir, was ärgert dich am Nordkanal?
Nee, aber es ist ja schon extrem kalt dort. Ja. Also ich bin mal gespannt. Ich fange also jetzt gerade mittendrin, weil Neuseeland, die letzten 2, die ich übrig habe, das sind ja die kältesten von allen.
Was machst du gegen die Kälte? Fettest du dich ein? Ich habe gehört, Leute schmieren sich mit Olivenöl ein oder sowas und spielen ein bisschen Robbe damit.
Ja, genau. Da gibt es ja die wildesten Dinge. Nee, ich nehme einfach nur ganz normal Vaseline, aber auch nicht gegen die Kälte, sondern einfach gegen das Scheuern. Weil jetzt in Hawaii haben wir mal gerechnet, 55.000 Armzüge, da scheuert es dann doch.
Ach, das scheuert, aber, hätte ich nie gedacht, das Wasser scheuert. Aber Neoprenanzug wäre keine Lösung?
Nee, die Regeln sind ja noch wie damals, als der erste Mensch den Ärmelkanal durchschwommen ist und da gab es ja noch gar keinen Neoprenanzug.
Und also die sind ganz, einfach auch, ganz pur, einfach im Badeanzug.
Genau, im Badeanzug, mit, also Badekappe ist erlaubt und normale Schwimmbrille, aber sonst nichts. Wobei ich das auch gut finde. Also ich kann eh nicht, ich schwimme eh nicht so gerne im Neoprenanzug, wenn man da so extrem Auftrieb hat und an der Wasseroberfläche schwimmt. Ich habe da gar kein Wassergefühl beim Schwimmen. Mhm. Aber Nordkanal ist natürlich schon extrem kalt. Deswegen auch als letztes. Das Beste zum Schluss.
Das Beste zum Schluss. Apropos, ja. Was wünscht man einer Langwasserstreckenschwimmerin? Was für ein Wort? Energie, Spaß, Erfolg natürlich. Ich würde sagen, vielen Dank, Nathalie Pohl, dafür, dass du uns hier deine Geschichten vom Langwasserstreckenschwimmen erzählt hast. Langwasserstreckenschwimmen, das ist ein Wort, das habe ich nie so oft gesagt wie heute.
Ich weiß auch nicht, ob man das so sagt. Aber.
Ich finde, es ist ein schönes Wort.
Ja.
Vielen Dank.
Ja, großartig. Danke. Vielen Dank. Es war ein wahnsinniger Einblick. Schon die Vorbereitung hat mich fasziniert, aber was mich bei dir so fasziniert, ist diese Ruhe und Gelassenheit kombiniert mit diesem sportlichen Ehrgeiz. Das ist wahnsinnig sympathisch und ich kann dir nur wünschen, dass du das jetzt nochmal richtig gut hinkriegst mit den letzten beiden Querungen.
Ja, danke.
Und vor allem viele, viele Glücksmomente dabei empfindest.
Ja, bin ich gespannt. Wir im Nordkanal mal sehen, wie viele Glücksmomente da kommen.
Wir setzen das dann vielleicht nochmal fort. Wenn ihr, wenn Sie Anregungen, Wünsche, Gästevorschläge habt, dann schreibt uns doch an podcast@mare.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss sagen Katrin Krämer und
Nikolaus Gelbke. Thank you.